Guten Morgen. Ich habe einen Charakterzug und das ist Fluch und Segen irgendwie gleichzeitig bei mir im Alltag und ja, auch in der Gemeinde, sage ich jetzt mal. Ich schaue genau hin bei einigen Dingen, nicht bei allen. Bei Ordnung ist es mir nicht ganz so wichtig manchmal, aber so bei Aussagen, das ist mir ganz wichtig. Wenn mir jemand sagt, das machst du immer so und ich sage, nein, letzte Woche hatte ich das doch anders gemacht, dann kann der ja schon nicht mehr immer sagen, also darfst du nicht immer sagen. Ja? Also ich bin da schon ziemlich genau in dieser Hinsicht manchmal. Und so ist es auch, wenn wir ein Lied singen in der Gemeinde und ich ja, sehe eine Zeile und denke mir, kann man das so stehen lassen, kann man das so singen, kann ich das so singen? Und da mache ich mir dann Gedanken drum. Und ein Lied, das möchte ich jetzt zur Einleitung nehmen, da heißt es in der Zeile, das ist das Lied Gewagte Liebe von Urban Life Worship. Wir werden das Lied auch noch im Nachgang der Predigt einmal singen. Und da heißt es, oh, du kämpfst für mich und spürst mich auf, lässt 99 stehen. Und für mich die Frage, was ist denn mit mir? Was ist mit den 99? Warum verlässt Gott uns, um das eine zu suchen? Ja? Was ist mit denen, die immer brav dabei bleiben? Ich erfinde jetzt einfach mal eine Geschichte auf wahren Begebenheiten. Ja, also ihr wisst, dass es nicht alles komplett genauso ist. Aber jemand ist in einer christlichen Familie aufgewachsen, christlich erzogen. Ja, die ganze, sage ich jetzt mal, die ganze Juniorenzeit durchlaufen, Kinderstunde, Teens, Jungscha, Jugend, ja, immer brav dabei geblieben. Ja, und in dieser Zeit gab es auch einen Rabauken. Also man hat schon in früher Zeit sehen können, das wird nochmal eine ganz abenteuerliche Fahrt mit diesem Jungen oder diesem Mädel. Ja, das ist, die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige vom Glauben, ich sage mal, abfällt, ist so wahrscheinlich, dass Bayern nächstes Jahr Meister wird. Also da kannst du gut Geld draufsetzen und viel Geld damit verdienen. Ja, und so passiert es auch. Diese Person lebt ein Leben, man versucht sie zurückzugewinnen, passiert aber nichts, hört nicht, läuft blindlings einfach ins Messer, führt ein sündiges Leben, alles dabei, Beziehungen gehen kaputt, Drogen, Kinder, Krankheit, alles dabei. Und auf einmal ist diese Person wieder im Gottesdienst und sagt, sie hat sich bekehrt. Und die ganze Gemeinde oder viele freuen sich wirklich mit dieser Person und du bist immer dabei geblieben. Also diese eine Person ist immer da, du bist immer dabei geblieben. Und während sich alle nach dem Gottesdienst mit dieser Person freuen und diese Person steht im Mittelpunkt, hast du die Aufgabe, die Stühle zu stapeln. Ja. Kann einer das so ein bisschen nachvollziehen? Was ist mit den 99? Was ist mit denen, die immer brav dabei geblieben sind? Und das hat mich eben bewogen, mir dieses Gleichnis mal zur Brust zu nehmen. Und es ist ja auch sehr ähnlich wie das mit dem verlorenen Sohn. Das ist ja auch so, der verlorene Sohn, der beschmutzt das Ansehen des Vaters, der sagt, komm, gib mir jetzt schon mein Erbe. Gleichbedeutend sagt er, ich wünschte, du wärst schon tot in der Kultur damals. Und ja, er lebt in Saus und Braus und kommt zurück und für ihn wird eine Feier gemacht. Der Sohn, der immer da geblieben ist, der brav geblieben ist, der sagt, warum hast du nie für mich eine Feier gemacht? Er ist total enttäuscht von seinem Vater, fühlt sich weniger geliebt. Ja, und so ähnlich ist es hier auch. Also was soll das? Wird es etwa extra belohnt, dass man den falschen Weg gegangen ist? Oder wird man benachteiligt, wenn man immer dabei geblieben ist? Wir wollen das einmal am Beispiel des verlorenen, am Gleichnis des verlorenen Schafs uns anschauen. Und zunächst einmal, das Gleichnis wird zweimal im Neuen Testament erwähnt. Einmal mit Lukas 15. Da ist es ein etwas anderer Kontext als später in Matthäus 18, wir werden uns auf Matthäus 18 konzentrieren. Lukas 15, da ist es eine Diskussion mit Pharisäern und Schriftgelehrten. Und bei Matthäus 18 ist es so, dass Jesus seine Jünger unterweist. Also man muss die beiden Gleichnisse jeweils in dem einen Kontext, oder das Gleichnis in dem Kontext jeweils betrachten. Wir schauen uns, wie gesagt, Matthäus 18, 10 bis 14 an. Und ja, hierbei habe ich den Abschnitt folgendermaßen zusammengefasst. Insgesamt, vor Gott haben auch die Kleinen Premium-Status. Das ist der Titel der Predigt. Ausgang der Situation ist erstmal eine Frage, die die Jünger beschäftigt. Sie fragen sich Matthäus 18, Vers 1, Zu jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist wohl der Größte im Reich der Himmel? Und darauf ruft dann Jesus ein Kind zu sich, stellt es dann in die Mitte und sagt, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrtet und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Und hiermit meint er eine Bekehrung, also umkehren, eine Bekehrung, und dass wir wie die Kinder werden sollen, dass wir einen Punkt der völligen Abhängigkeit gegenüber Gott haben, ohne dass wir etwas vorweisen können. Ja, wenn wir bei einer Bekehrung ist es so, dass wir vor Gott kapitulieren, dass wir sagen, ja, ich habe nichts geleistet dazu, du bist 100% meiner Rettung, nichts dazu habe ich beigetragen. Also so wie ein Kind in völliger Abhängigkeit die Liebe seiner Eltern genießen kann, ohne dass es Errungenschaften vorweisen muss. Jeder Christ, jeder von uns, der Kind Gottes ist, ist in dieser Abhängigkeit und ist in diesem Sinne ja auch wirklich Kind Gottes. Und dann erst beantwortet Jesus die Frage der Jünger in Vers 4. Wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Und das ist die christliche Logik des Erfolgs. Der Weg nach oben führt erstmal nach unten. Und das klingt erstmal ja wirklich wenig attraktiv, denn niemand von uns will dieser schrumpelige Apfel sein. Ja, gering geachtet, hatte Viktor gesagt. Und so bezeichnet es Jesus ja auch. Wir wollen alle prachtvolle Äpfel sein. Wir wollen zuerst gewählt werden. Wir wollen nicht zuletzt gewählt werden. Wir wollen nicht gering geachtet werden. Wir streben ja danach, groß zu sein. Das lebt uns die Gesellschaft vor. Ja, wir wollen erfolgreich sein. Wir wollen beachtet, wir wollen geachtet werden. Und das ist es ja auch, was die Jünger hier tun. Sie stellen diese Frage, wer ist der Größte im Reich der Himmel? Weil sie eben die Größten vielleicht auch sein wollen. Jesus verurteilt ihr Verhalten nicht, aber er gibt ihnen einen anderen Blickwinkel, eine andere Perspektive. Denn wenn man immer nur nach oben schaut, sieht man nicht mehr das, was unten ist. Wenn ich nur nach oben schaue, kann ich nicht nach unten schauen. Und das bedeutet, man verliert die Kleinen, die wenig Beachteten, aus dem Blick. Man misst ihnen vielleicht sogar weniger Wert zu, automatisch. Vielleicht gar nicht böse gemeint, sondern unterbewusst. Wenn ich nach oben strebe, werde ich die weiter unten als geringer achten. Und auf diese gering Geachteten, auf diese Kinder, die wir ein Stück weit alle sind, auf diese Gruppe geht Gott ein. Diese Gruppe ist nämlich Gott sehr wichtig. Denn Gott will nicht, dass wir eines seiner Kinder gering achten. Jesus spricht nämlich in Vers 10, jetzt sind wir in diesem Abschnitt, wo das Gleichnis dann kommt. Vers 10a spricht er, seht zu, dass ihr keinen dieser Kleinen verachtet. Als Christen wissen wir ja gut, und jeder wird es ein Stück weit irgendwo schon erfahren haben, dass wir von der Welt belächelt werden. Ja, es ist nicht so einfach zu sagen, ja, ich bin Christ, und dann kriegt man oft ein Lächeln zurück, oder man wird teilweise sogar angegriffen, man wird ein Stück weit sogar weniger geachtet, weil man Christ ist. Das wissen wir, dass uns das widerfährt. Aber hier richtet Jesus die Warnung an seine Jünger. Hier geht es nicht darum, dass die Welt uns gering beachtet, sondern dass wir untereinander uns gering achten, beziehungsweise die Jünger in diesem Fall. Lass uns nochmal schauen, ja, was fragten die Jünger? Wer ist wohl der Größte im Reich der Himmel? Ja. Also war augenscheinlich ihre Motivation, groß zu sein? Und sie war von Stolz geprägt. Und wer aus falschen Motiven danach strebt, groß zu sein, wird automatisch andere, kleinere verachten. Ja? Der Blick nach oben vermisst den Blick nach unten. Kann uns das auch heute passieren? Kann uns das hier in der Gemeinde auch passieren? Kann es passieren, dass wir Geschwister weniger achten? Ich glaube sehr gut, dass uns das passiert. Die Bibel gibt uns hier einige Beispiele und ich möchte nur einige nennen und auch ein paar eigene Gedanken dazu nochmal ausführen. Also ein Beispiel, Römer 14, Vers 3. Wir können andere aufgrund eigener Freiheit verachten. Wir haben eine Freiheit, die der andere anscheinend nicht hat oder nicht auslebt und wir verachten ihn dafür. Oder wir nehmen das Wort geringschätzen oder wir sehen ihn als weniger wert an oder weniger reif. Ja? Das sind alles Wörter, die ja, mit gering geachtet im Endeffekt zusammengefasst werden. Römer 14, Vers 3, wer isst, also wirklich, hier geht es um Essen, hier geht es um Speiseopfer, die gegessen werden, verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, richte den nicht, der isst, denn Gott hat ihn angenommen. Hier geht es darum, dass das Speise, dass Opfer, die vielleicht okkultmäßig irgendwie beladen sind, von einem Christen gegessen werden und ein anderer Christ sieht das und verachtet denjenigen dafür, dass er das tut. Entschuldigung, hier ist es erstmal andersrum. Derjenige, der sagt, darf das essen, das ist für mich kein Problem. Alles, was in den Magen reingeht, geht wieder raus, hat Jesus selbst gesagt. Ich habe die Freiheit dazu, das zu essen. Der andere hat vielleicht diese Freiheit nicht. Und das ist der zweite Punkt. Der könnte ihn aufgrund seiner eigenen Frömmigkeit, das ist derselbe Vers, aufgrund seiner eigenen Frömmigkeit dem anderen überlegen fühlen. Weil er so fromm ist. Guck mal, ich halte mich von diesem Essen fern. Ich halte mich hiervon fern. Ich gehe nicht an diesen Ort. Ich bin mehr wert als du. Ja, selber Vers, einfach die andere Richtung umgekehrt, kann man den anderen, sich dem anderen überlegen fühlen. Oder drittens, Verachtung aufgrund des Ansehens der Person, des sozialen Status der Person. Jakobus 2, Vers 6, da passiert es nämlich da in der Gemeinde. Ihr habt den Armen verachtet, sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken und ziehen nicht sie euch vor Gericht? Da ist es so, dass für die Reichen in der ersten Reihe, ja hier haben wir meistens viel Platz, aber für die Reichen wurde immer die Reihe freigehalten, dass die vorne sitzen dürfen und den Armen wurden schlechtere Plätze gegeben. Das soll nicht passieren. Man kann also auch im biblischen Kontext Leute aufgrund des sozialen Status verachten, gering achten oder Verachtung aufgrund von unangenehmen Wahrheiten des Gegenübers. Dein Gegenüber hat dir vielleicht mal etwas gesagt, was wahr ist, aber du verachtest ihn deswegen. Du hast ein schlechtes Bild dann von ihm. Ja, wir sehen das in 1. Korinther 6, Vers 10. Da sagt Paulus den Korinthern, wenn aber Timotheus zu euch kommt und der hat einen Auftrag, die zu ermahnen, die Gemeinde, die Korinther. Also Sünde aufzudecken. Wenn Timotheus zu euch kommt, so seht zu, dass er ohne Furcht bei euch sein kann. Denn er arbeite im Werk des Herrn wie ich auch. Darum soll ihn niemand geringschätzen. Geleitet ihn vielmehr in Frieden, damit er zu mir kommt, denn ich erwarte ihn mit den Brüdern. Vielleicht gibt es Geschwister unter uns, die dich mal ermahnt haben. Und du weißt ja schon, das ist schon 5 Jahre her, dass sie dich ermahnt haben. Und sie haben vielleicht sogar recht gehabt. Vielleicht haben sie es falsch gemacht, aber sie haben recht gehabt. Und du, seitdem achtest du sie gering. Das kann passieren. Oder der vorletzte biblische Punkt, jemanden zu verachten, ist Verachtung aufgrund des Alters. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Ja, das ist 1. Timotheus 4, Vers 12. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Das kann auch gut passieren, dass wir einander verachten, weil jemand jung ist, aber auch genauso andersrum, weil jemand schon älter ist, wo man sich sagt, so, wir sind jetzt hier Generation Z, für uns ist die Zukunft da, ihr Älteren, ihr gestaltet die Zukunft nicht mehr mit, weil wir müssen ja mit der Zukunft leben. Ja, das kann auch passieren. Das lehrt uns gerade die Gesellschaft sehr gut, dass wir andersrum genauso verachten können. Ich hatte noch einen Punkt rausgesucht und das ist das Beispiel bei Hiob. Verachtung, wenn dein Gegenüber anhaltende Leidenserfahrungen erlebt. Also bei Hiob ist es so, dass die Freunde ja anfangen mit ihm mitleiden und irgendwann denken sie sich, wenn du so viel Leid erlebst, dann musst du doch Dreck am Stecken haben. Dann geschieht dir das recht. Weil Gott würde ja jemanden, den er lieb hat, nicht ständig Leid erfahren lassen. Der wird ihn ja segnen mit Erfolg, mit Frieden, mit Freude. Und dann kehrt sich dann irgendwann so die Stimmung in den Dialogen mit Hiobs Freunden um und sie sagen, du hast Dreck am Stecken. Ja? Und sie achten ihn dadurch geringer. Sie sind weniger empathisch mit ihm. Weitere Möglichkeiten, wie wir unsere Geschwister verachten können. Und das sind ganz alltägliche Dinge. Herabsehen auf weniger talentierte Geschwister. gibt Leute, die sind hier super begabt, ja, die kannst du in jeden Dienst stecken und die rocken hier richtig was ab. Und da gibt es einige, ja, da musst du lange suchen und vielleicht ist es ja, irgendein Dienst, den keiner machen möchte und ja, sie sind halt weniger talentiert. Oder sie machen von sich aus weniger ruhmreiche Dienste. Sie werden nicht gesehen von vorne, ja, wie hier in einer Predigt. Man wird viel gesehen oder bei der Musik oder so. Aber es gibt Dienste, die sind ganz tief im Hintergrund. Davon wissen wir ja gar nichts. Von daher ja, haben sie vielleicht weniger ruhmreiche Dienste und sind weniger geachtet dadurch. Oder auch Geschwister fallen in Sünde. Ja, richtig fiese Sünden, nicht so Kleinigkeiten, sondern schon wirklich fiese Dinge. Vielleicht hin bis Betrug. Und wir wollen mit denen nichts mehr zu tun haben. Wir sagen, wenn du das gemacht hast, ich bin fertig mit dir, ich achte dich als gar nichts mehr. Oder Geschwister leisten weniger. Ja, es gibt nicht nur talentierte Leute, sondern es gibt auch Leute, die können richtig powern. Die rufst du an, die sind überall dabei und bei der Familie läuft es dann auch noch. Die leisten richtig viel, die sind ja richtig aktiv. Aber es gibt einige, die weniger leisten können. Aus unterschiedlichen Gründen. Und wir achten sie vielleicht weniger, weil sie weniger leisten. Oder auch Geschwister kommen aus einem anderen kulturellen Hintergrund. Wir haben hier einen relativ festen Kern im kulturellen Bereich. Wir haben auch andere Kulturen. Und ja, es kann passieren, dass wir andere Kulturen verachten oder die Geschwister verachten, weil sie eben nicht aus unserer Kultur, aus deiner Kultur kommen. Ja, zuletzt noch das klassische Lästern über Geschwister. Das ist auch eine Form, wie wir unsere Geschwister verachten können. Und es gibt wirklich viele andere Möglichkeiten, wie das passieren kann. Und ich glaube, jeder von uns war einmal aktiv, du hast Leute gering geachtet, oder war passiv davon betroffen. Jeder von uns wurde mal gering geachtet oder hat selbst jemanden gering geachtet, auf irgendeine Art und Weise. Jesus möchte nicht, dass wir auf einen unserer Geschwister herabsehen. Er möchte nicht, dass wir auf einen unserer Geschwister gering schätzen oder auch sogar verachten. Und warum wir das nicht tun, begründet er dann im nächsten Vers. Denn vor Gott hat jedes seiner Kinder Premium-Status. 18 Vers 10, der zweite Teil. Denn ich sage euch, ihre Engel, also die der Geringgeachteten, der Kleinen, ihre Engel im Himmel schauen alle Zeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Jetzt wollen wir nicht zu sehr in die Theologie der Engel einsteigen, aber Engel haben unter anderem die Aufgabe, Gottes Kindern zu dienen. Wir lesen das in Hebräer 1, Vers 14, da heißt es, sind sie, und hiermit sind die Engel gemeint, nicht alle dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst um derer Willen, welche das Heil erben wollen, also alle Kinder Gottes. Engel haben die Aufgabe, Kindern Gottes zu dienen. Und was Jesus hier macht, in diesem Vers B, 10b, erhebt das Niveau aller Kinder Gottes auf dasselbe Niveau. Jedes Kind Gottes hat Premium-Status für Gott. Die Anliegen und Belange jedes Kindes Gottes werden mit höchster Priorität behandelt. Ja? Egal wie gering du vielleicht dich fühlst, auch du hast Engel, die alle Zeit, jetzt gerade in diesem Moment, vor Gott sind, vor dem Höchsten dieser Welt und ja, deine Anliegen davor bringen. Und wie könnten wir auf jemanden herabsehen, der Premium-Status vor Gott hat? Ja, wir sind hier unten, Gott ist hier oben. Wie könnten wir auf jemanden herabsehen, der Premium-Status vor Gott hat? Wie könnten wir auf jemanden herabsehen, der überhaupt denselben Status wie wir selbst haben? Das schließt sich ja aus. Also Gott sieht jedes seiner Kinder und er macht hier keine Unterschiede. Bist du Kind Gottes, dann hast du Premium-Status vor Gott. Und hier folgt dann ein Einschub, den nicht alle Übersetzungen haben, aber in der Schlachter ist er vorhanden, Vers 11, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um das Verlorene zu retten. Und das ist das Prinzip des Evangeliums. Als Sünder, als Kind Gottes, kann man nicht vor Gott voller Stolz treten und sagen, ja, bitte rette mich. Das funktioniert so nicht. So jemanden kann man nicht retten. Jeder, der vor Gott kommt, muss sich eingestehen, dass er verloren ist. Er muss wie ein Kind werden, sich voller Vertrauen vor Gott, an Gott wenden, von Gott angenommen werden und dann hat er Premium-Status vor Gott und wird von Gott gesehen. Aber es bleibt nicht dabei, dass Gott jedes seiner Kinder sieht, sondern er geht ihnen auch nach, wenn sie sich verirren. Und das ist der dritte Punkt. Gott geht jedem seiner Kinder nach. Ja, Jesus unterstreicht die Wertigkeit jedes noch so gering geachteten Kindes mit diesem Gleichnis. Und jetzt kommt das Gleichnis des verlorenen Schafes. Vers 12. Was meint ihr, wenn ein Mensch 100 Schafe hat und es verirrt sich nur eines von ihnen, lässt er nicht die 99 auf den Bergen, geht hin und sucht das Verirrte? Ja, und in Gleichnissen neigen wir ja ganz schnell dazu, eins zu eins die Dinge zu übertragen auf Gott, auf uns. Ja, und das habe ich ja auch gemacht, weil ich mich gefragt habe, ja, was ist denn mit den 99? Gleichnisse sind Bilder, die Dinge veranschaulichen. Ja, sie müssen in dem Sinne in den Kontext gedeutet werden und nicht alle Inhalte des Gleichnisses können wir dann eins zu eins einfach auf uns übertragen. Also sie müssen gedeutet werden. Und so wollen wir es auch hier machen. Also was ist die Kernaussage dahinter? Also wo kommt Jesus her, warum er diese Geschichte erzählt? Vor Gott hat jedes seiner Kinder Premium-Status. Auch die Kleinen, die Geringen, die Verachteten. Und aus dieser Perspektive erzählt er eben diese Geschichte. Und er beschreibt damit die Wichtigkeit dieser Kleinen. Also wenn ein Hirte 99 seiner Schafe verlässt, um das eine zu suchen, misst er ja diesem einen einen unglaublich hohen Wert zu. Ja, das ist eine große Wertigkeit, die ja Jesus wiederum jedem auch noch so gering geachteten Mitglied der Gemeinde zuweist. Aber anders als ein echter Hirte muss Jesus nicht 99 verlassen oder Gott. Gott verlässt ja keine 99, um nach dem Verirrten zu schauen. Gott ist allgegenwärtig. Wenn er 99 verlassen muss, um nach dem Verirrten zu schauen, dann ist er nicht mehr Gott. Also da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Da brauche ich mir keine Sorgen machen, dass ich irgendwie verlassen werde. Gott kann gleichzeitig bei den 99 sein und gleichzeitig noch nach dem Verirrten schauen. Das ist einfach, deswegen ist er Gott. Unsere Ältesten können das nicht, unsere Pastoren. Ja, wenn sie nach Gemeindemitgliedern nachgehen müssen, dann kostet das Zeit und sie können nicht gleichzeitig anderen Mitgliedern dienen. Das funktioniert natürlich nicht. Ja, unsere Ältesten sind unsere Hirten, unsere Pastoren. Sie können das natürlich nicht. Aber Gott kann das. Gott lässt keine 99 zurück. Dieses Gleichnis hier soll einfach nur die Wertigkeit, die Gott diesem Kleinen beimisst, zum Ausdruck bringen. Wie kommt es überhaupt dazu, dass sich ein Schaf verirrt? Ja, jetzt, Jette, du bist heute da, ja? Ich glaube, du ist jedes Mal wahrscheinlich, ne? Hirte, Schafe, Jette, so. Jette hatte irgendwas mit, ich meine, du hast irgendwas mit Hirten und Schafen. Du kennst dich da aus, so. Aber ich mutmaße jetzt einfach nur mal, wie kann es passieren, dass sich ein Schaf verirrt, ja? Es verliert den Fokus, denke ich. Vor allem so ein kleines Schaf, so, ach nö, das ist ja grün da auf der Seite. Und dann geht es immer weiter weg, so, und vor allem, wenn es in den Bergen ist, also jetzt nicht in so einem eingezäunten Gebiet, sondern irgendwo in den Bergen, hier eine Felsspalte, kann da vielleicht mal hängen bleiben, kann sich verletzen und bleibt so zurück, geht einfach anderen Dingen nach. Da gibt es wahrscheinlich ganz viele Gründe, die man anführen kann, wie sich ein echtes Schaf verirrt. Aber auch als Kinder Gottes, hier in der Gemeinde, können wir den Anschluss an die Herde verlieren. Das passiert. Wie kann das passieren? Ich habe auch ein paar Dinge aufgezählt und es ist wahrscheinlich, ist sicherlich nicht vollständig. Ja? Enttäuschung. Du bist enttäuscht worden. Du bist enttäuscht worden von Menschen hier in der Gemeinde und sagst dir gleichzeitig, weil ich von diesen Menschen enttäuscht worden bin, ich bin nicht gesehen worden, ich bin gering geachtet worden. Brauche ich nicht mehr bei der Herde sein. Und hast auch den Anschluss dann zu Gott verloren. Nicht nur zu den Menschen hier, zu der Herde, sondern wirklich den Anschluss zu Gott. Oder du bist vielleicht sogar enttäuscht von Gott. Ja, du hast eine, eine andere Vorstellung gehabt, wie dein Leben ablaufen sollte. Du hast eine andere Theologie von Gott und bist enttäuscht und lässt es deswegen sein. Hast vielleicht sogar keine Lust mehr zu folgen. Oder du hast Leid erfahren. Das ist auch ein häufiger Grund. Du bist so tief verletzt worden, dass du dir sagst, macht doch keinen Sinn. Wie kann Gott sowas zulassen? Macht doch keinen Sinn. Ich kann da gar nicht mehr mitgehen. Ich kann nicht mehr über einen gnädigen Gott singen, nach dem, was mir widerfahren ist. Ja? Das kann auch passieren. Ja? Und so mischt sich Unglaube ja, in dein Leben und du verlierst den Fokus. Du hast einfach den Fokus auf Christus verloren. Ja? Es sind so viele andere Dinge, die uns locken. Ja? Die Bibel spricht davon, dass eine Person mal die Welt lieb gewonnen hat. Im Paulusbrief heißt es, dass einer ja, die Welt lieb gewonnen hat. Das sind einfach Dinge, ja, die Spaß machen. Sport, Reisen, Social Media, ja, uns wird so viel präsentiert. Ja, die Möglichkeit, vor allem auch aktuell, ohne Beschränkungen. Aber auch, wir leben in einer Zeit, in der kann man sich so viel ausprobieren und man weiß gar nicht mehr, welche Blume picke ich mir jetzt aus diesem Strauß raus. Wir haben so viele Möglichkeiten, wir haben so wenig Armut, dass wir überhaupt arbeiten müssen. Wir kriegen aus allen möglichen Richtungen Geld und können es verprassen in alle anderen Richtungen. Uns geht es sehr gut in der Hinsicht. Das macht uns aber auch schwierig, weil wir oft dann den Fokus verlieren. Wir wissen gar nicht mehr, was wir wollen. Oder wir sind müde. Wir sind einfach müde. Müde vom regelmäßig ja, hier erscheinen, müde vom Dienst. Vielleicht haben sich keine Erfolge eingestellt. Du bist müde geworden, ja, das passiert auch. Oder du hast unbeantwortete Fragen. Du kannst gewisse Dinge nicht verstehen, warum sie in der Bibel so sind, hast ein ganz anderes Weltbild und ja, verirrst dich deswegen. Es gibt viele Möglichkeiten, diese Gefahr besteht. Wir erleben sie bei uns auch in der Gemeinde selbst. Ja, jeder von uns kennt wahrscheinlich jemanden, den wir verloren haben. Vielleicht sogar auch bei denen in der Familie. Geschwister, die waren nahe bei Gott, würden wir sagen. Die haben wir als aktiv wahrgenommen. Die haben sich mit der Zeit immer weiter entfernt. Ja, gar nicht so mit so einem großen Knall, sondern ganz langsam, stetig, weniger erschienen. Man hat gar nicht mehr nachgefragt und irgendwann so, ach, ist der noch bei uns? Ist die noch bei uns? Weiß ich nicht. Als diejenigen, die in der Herde sind, die brav dabei geblieben sind, ja, läuft man Gefahr, und ich glaube auch unbewusst, die Verirrten vielleicht sogar gering zu schätzen. Unbewusst, gar nicht. Ja, klar, wir kämpfen um die Leute, aber unbewusst können wir sie vielleicht gering schätzen. Ach, der kommt ja auch nicht mehr. Ja, der ist nicht mehr leistungsfähig. Selber schuld. Oder vielleicht bist du selbst gerade in dieser Situation. Du bist dabei, den Anschluss an die Herde zu verlieren. Viel schlimmer, du verlierst den Anschluss an Gott. Vielleicht fühlst du dich selbst gerade als geringer wertig. Jesus macht das nicht. Gott geht jedem seiner Kinder nach, denn für Gott bist du Premium. Für Gott sind wir alle Premium. Wenn wir Kinder Gottes sind, egal wie hoch du geachtet bist, du bist Premium. Ja? Gott muss keine anderen verlassen, Gott geht dir nach. Und hier ist Gott einzigartig. Ich kenne keinen Gott in den großen Religionen, wo sowas Ähnliches bekannt ist, dass ein Gott sich aufmacht und den anderen, den Verlorenen, den Verirrten, den Kleinen nachgeht. Die anderen Götter lassen sich gerne bedienen, aber unser Gott nicht. Und das ist ein Novum, das ist Gnade Gottes, dass er nachgeht, dass er uns sucht und uns findet. Und so ist es auch in Vers 13 weiter. Und wenn es geschieht, dass er es, das verlorene Schaf, findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich darüber mehr als über die 99, die nicht verirrt waren. Und auch hier wieder zurechtrücken mein falscher Gedanke, warum freut sich Gott über etwas Verlorenes mehr? Wird man also dafür noch belohnt, dass man den falschen Weg gegangen ist? Nein. Kennt ihr das auch? Wenn ihr etwas sucht und es nach langem Suchen findet, ihr freut euch einfach unglaublich darüber, dass ihr es gerade gefunden habt. Ich habe mein Portemonnaie mal verloren und überall gesucht und am Ende war es beim Auto, wie so oft, ja, beim Auto so in den Sitz da so reingerutscht und habe mich total gefreut darüber, das zu finden. Und so freut sich auch Gott, wenn er eines seiner Kinder wiedergefunden hat und es bei sich haben kann. Oder habt ihr mal ihr Eltern, die mehrere Kinder habt? Ihr könnt es sehr gut nachvollziehen. Ich habe zwei Kinder, aber ich habe noch keins verloren, sozusagen, dass ich das lange suchen musste. Aber ich wette, ihr kennt das und ich stelle es mir so vor. Und ich sage es mal so, ich habe 6 Geschwister und wir hatten auch mal andere gesucht, ja, die Kleinen und mich. Na jedenfalls, es ist so, wenn man das Kind dann wiederfindet, dann freut man sich sicherlich unglaublich über dieses eine Kind, dass man das gefunden hat. Aber liebt man es deswegen mehr als die anderen, die gerade nicht da sind? Bestimmt nicht. Keiner würde sagen, nee, ich liebe dich jetzt gerade total, aber die Freude ist einfach so groß da. Und so ist es auch bei Gott. Ja, Gott liebt dich deswegen nicht weniger, weil er das andere suchen musste und das andere gefunden hat, sondern er liebt uns alle gleich. Wir haben alle Premium-Status vor Gott. Jesus möchte mit diesem Gleichnis, wie gesagt, zum Ausdruck bringen, wie viel Wert auch die Geringen, die verlorenen Gang für ihn haben. Sie sind ihm nicht minderwertig. Gott liebt alle Kinder gleich. Und Gott will, beziehungsweise Gott kämpft um jedes noch so scheinbar für uns unbedeutende Kind. Denn, und das ist der letzte Vers, den wir heute betrachten möchten, Vers 14, Gott will nicht, dass eines seiner Kinder verloren geht. So ist es auch nicht der Wille eures Vaters im Himmel, dass eines dieser Kleinen verloren geht. Ja, auch wir streben nach Größe und für uns mögen einige Kinder weniger bedeutend sein. Für Gott nicht. Für Gott hat jedes noch so kleine oder große Kind, ja, wir alle, wir haben höchste Bedeutung, wir haben Premium-Status vor Gott. Und das folgt dazu, dass wir ganz bewegende Zeugnisse auch hier vorne erleben können, von Leuten, die lange weg gewesen sind. Und wir können uns darüber freuen, dass sie wieder da sind, diese Geschwister, die damals im Glauben noch aktiv dabei waren und ja weg gewesen sind und die wieder da sind. Wir können uns darüber freuen, dass Gott sie nicht aufgegeben hat und dass Gott sie wiedergefunden hat, denn Gott ist gnädig, er geht ihnen nach und wir dürfen uns mit diesen Geschwistern freuen und auch noch die Stühle stapeln, ist gar kein Problem. Wir dürfen uns freuen, dass Gott sie wiedergefunden hat und deswegen, so möchte ich schließen, vor Gott haben auch die kleinen Premium-Status. Vor Gott haben alle seine Kinder Premium-Status. Amen.